Der erste Entrepreneurship-Kurs auf der Welt fand in Harvard statt. Ja, hast du eine Idee, wann das war?
90er?
In den 50er.
In 50?
Mitte der 50er Jahre wurde in den USA schon How to Start My Business und How to Write a Business Plan unterrichtet. Wir haben viel mit Agilität zu tun gehabt, als dieser Begriff noch gar nicht explizit in der Welt war. Ich war einer der Ersten, der diesen sogenannten Design Thinking Ansatz nach Deutschland gebracht hat. Habe ich gelernt bei IDEO, dem Erfinder, und in Stanford praktiziert im Rahmen meiner Vorlesungen dort. Und ich kam dann an die Apps zurück und sagte zu meinem Dekan, ich möchte einen Kurs in Design Thinking aufbauen. Und er sagte, Design Thinking, was ist in der Business School? Was ein Quatsch. Ich habe mich dann einfach durchgesetzt und habe es gemacht. Wir haben diese Ansätze dann genommen und haben sie so adaptiert, dass sie in deutschen Unternehmen funktionieren.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Finance Data People. In dieser Folge spreche ich mit Professor Dr. Peter Russo. Peter ist ein echter Veteran der Innovationsberatung und ein Verfechter der Tatsache, dass Cost-Cutting meist nicht zum Erfolg führt, sondern die Topline neu ausgerichtet werden muss. Sein Motto Every Problem is an Opportunity lebt er bereits sein Leben lang. Und was das genau heißt, das erfahrt ihr in dieser Folge. Bleibt unbedingt dran. Viel Spaß beim Zuhören und beim Zuschauen. Herzlich willkommen in München, Peter.
Dankeschön.
Genauer sagen müsste ich ja Professor Dr. Peter Russo. Hat nämlich ein paar Titel angesammelt in deiner Vergangenheit. Jetzt warst du aber der Erste in deiner Familie, der diesen Weg gegangen ist. Also kommst du aus keiner Akademikerfamilie, so wie ich das verstanden habe. Hol uns da gerne mal ein bisschen ab, was dich da so bewegt hat, das Ganze zu tun.
Ja, also in der Tat bin ich der Erste in meiner Familie, gesamten Familie gewesen, der zum Gymnasium gegangen ist, der studiert hat, der dann den akademischen Weg weitergegangen ist. Aber am Ende war ich ja nie ein forschender Professor, sondern ich war immer jemand, der den Bezug zur Industrie, zur Praxis gesucht hat. Das war mir immer ganz wichtig. Und später dann an der Apps konnte ich das sehr gut ausleben in meinem Institut. Da war ich dann derjenige, der für die Lehre zuständig war. Das hat mir immer Spaß gemacht. Und natürlich für die Akquise der Mittel, um das Institut zu finanzieren. Das Prinzip war dort immer, solange man sich von den Kollegen abgegrenzt hat und neue Ideen hatte, konnte man die auch umsetzen. Aber du musstest sie halt finanzieren. Und die Frage, ja, warum bin ich dort oder warum bin ich diesen Weg gegangen? Ganz ehrlich, das war eigentlich Schritt für Schritt immer etwas, was ich in dem jeweiligen Moment entschieden habe. Ich wollte eigentlich ursprünglich, und das ist interessant, gar keine akademische Laufbahn machen. Ich habe eine Banklehre gemacht nach dem Abitur, wollte eigentlich oder hätte mir das gut vorstellen können, bei der Bank zu bleiben. Und ja, wie das dann halt so ist, ich wollte in die Kreditabteilung, und wenn man eine sehr gute Ausbildung gemacht hat, dann hatte man ein Wahlrecht, musste ich zur Bundeswehr, kam zurück, und es gab keinen Platz in der Kreditabteilung, und man hat mich so ein bisschen aufs Abstellgleis geschoben. Das habe ich am Anfang auch gemacht, weil ich ein gutmütiger Mensch bin. Und irgendwann habe ich dann gedacht, nee, also das kann es ja auch nicht sein, und habe dann nochmal nachgefragt, und hieß es, nee, ist nicht. Dann habe ich mich umgeschaut, wo man denn was studieren könnte. Hab dann einen Studienplatz bekommen und bin zur Personalabteilung gegangen, habe gekündigt, worauf der Personalbetreuer sagte, welch ein Zufall, jetzt hätten wir doch einen Platz in der Kreditabteilung.
Manchmal muss man kündigen, ne, dass sich was tut.
Manchmal muss man, das ist das Learning, manchmal muss man eine Entscheidung treffen, und aus dieser Entscheidung ergeben sich dann wieder andere Entscheidungen. Und so war das bei mir eben auch. Ich habe dann nicht die Kündigung zurückgenommen, sondern habe dann meinen Stolz bewahrt und habe gesagt, nee, also jetzt braucht ihr auch nicht herkommen. Was ich schade fand, weil die Ausbildung war wirklich sehr, sehr gut. Auch im Vergleich zu heutigen Ausbildungen.
Wo war das?
Also in der Sparkasse.
Sparkasse
in? In meiner Heimatstadt in Worms. Und bin dann zum Studium nach Mainz gegangen und bin dann auf das nächste Problem gestoßen, dass ich nämlich mein Grundstudium, damals gab es noch die sogenannten Diplomstudiengänge, noch nicht Bachelor und Master, war ja vor der sogenannten Bologna-Verordnung. Und hatte eingeplant 4 Semester Grundstudium, und ich hatte mein Grundstudium in 3 Semestern fertig und wollte wechseln nach Hohenheim. Dort gab es den Studiengang Wirtschaftswissenschaften. Das fand ich ganz toll. Es war so eine Mischung aus BWL und VWL. Heute sage ich, Gott sei Dank kam das nicht zustande. Hab mich dann dort beworben, und die haben meine Bewerbung abgelehnt. mit der Begründung, ich hätte nicht die volle Anzahl der Semester. Worauf ich dachte, Alter, wieso geht es um die Anzahl der Semester und nicht um die erreichten Scheine, also die Leistungen? Und habe dann parallel mich beworben für ein Auslandssemester, bin in die USA gegangen, was sehr, sehr interessant war, kam dann zurück und konnte dann im Hauptstudium wechseln nach Würzburg. Und Würzburg deshalb, weil ich schon in meinem Grundstudium BWL und Jura parallel studiert habe. Und Würzburg war eine Uni, wo ich das fortsetzen konnte. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ich konnte mich vielleicht auch deshalb, weil ich mich nicht so wirklich entscheiden konnte, gehst du in die Richtung BWL, Jura, und habe dann BWL abgeschlossen, habe dann das erste juristische Staatsexamen in Italien gemacht, weil ein damaliger Juraprofessor meinte, ich müsse unbedingt nochmal ins Ausland gehen. Und das habe ich dann auch gemacht, bin nach Padua gegangen, habe dort eben das erste Staatsexamen gemacht, hätte mir das theoretisch dann auch anerkennen lassen können. Habe ich dann aber nicht gemacht, weil ich eine Promotionsstelle hatte. Also so hat sich, das könnte man jetzt noch fortsetzen, immer das eine aus dem anderen ergeben. Mhm. Und das waren, das könnte man denken, immer rationale Entscheidungen oder so. Nein, wenn ich ehrlich sein soll, war es das gar nicht. Das war immer eine Bauchentscheidung. Mhm. Ich glaube, das ist auch gar nicht schlecht. Man muss nur das Gefühl haben, dass man sich auf seinen Bauch verlassen kann und dass dein Bauch, auch dein Körper dir sagt, das ist gut oder das ist nicht gut. Das fühlt sich gut an oder es fühlt sich nicht gut an. Und
wann weißt du das, dass es sich gut anfühlt?
Wenn die Entscheidung reif ist. Also ich setze mich schon mit Entscheidungen sehr strukturiert auseinander. Also ich eruiere Alternativen, wäge ab, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile, was sind die Chancen, was sind die Risiken. Manchmal mache ich das auch echt strukturiert und schreibe mir das auf. Mhm. Und dann schaue ich mir das an. Aber ich gehe nicht so weit, dass ich eine Scorekarte baue und Punkte vergebe, sondern ich schaue mir das einfach an und dann sagt mir mein Bauch, das ist eine richtige Entscheidung, das solltest du tun oder solltest du nicht tun. Was ich auch mache ist, ich spreche viel und habe immer vor solchen Entscheidungen mit meiner Frau gesprochen, mit Freunden gesprochen und habe deren Auffassung eingeholt und habe mir daraus dann meine Meinung gebildet. Und so hat sich sozusagen diese Schritte meines beruflichen Werdegangs, die haben sich immer ergeben aus dem vorhergehenden
Schritt. Mhm. Okay, dann wann hast du promoviert?
Ich habe promoviert, das erwischst du mich, 93 war ich fertig mit Studium, zwischen 93 und 95.
Okay, auch im wirtschaftswissenschaftlichen Bereich?
Ja, in der BWL, aber inhaltlich an der Schnittstelle zur Rechtswissenschaft.
Okay.
Also es ging viel um das Thema Wettbewerbsrecht, Kartellrecht. Aber im Grunde war das mein Einstieg in das Thema Innovation. Innovation gab es als Fach nicht zu meinen Zeiten. Das konnte man nicht studieren. Ich bin über meine Doktorarbeit zur Innovation gekommen, kann man sagen. Und zwar wirklich im Doing. Das war ganz interessant. Als ich mich beworben hatte und die schriftliche Zusage bekommen habe, erinnere ich mich heute noch ganz genau, war in diesem Schreiben meines dann Doktorvaters gestanden, ich soll mir ein paar Gedanken machen über mögliche Themen. Das habe ich dann gemacht und habe mir eine Liste gemacht mit möglichen Themen, habe die schön ausgearbeitet und ich habe ihm die 1:1 vorgetragen und er hat das erste abgelehnt, das zweite abgelehnt, den dritten Vorschlag abgelehnt und so ging es bis zum fünften Vorschlag. Und dann stand er auf und hatte in seinem Büro eine riesige Bibliothek und ging dann so an seinen Büchern auf und ab und griff dann nach einem Buch und sagte, dazu würde ich gerne was wissen. Und es ging um Preistransparenz im Finance-Sektor, also insbesondere bei den Banken. Und ich habe das mitgenommen, habe mir ein paar Notizen gemacht und bin dann von Nürnberg nach Hause nach München gefahren und habe mir gedacht, nee, das kann es nicht sein. Das kann es nicht sein. Mein Bauchgefühl hat mir im ersten Moment auf dieser Fahrt gesagt, vergiss das mit dem Thema Promotion. Mit dem Thema kannst du nichts anfangen. Und dann kam ich zu Hause an und habe das meiner Frau erzählt. Und die sagte, Mensch, every problem is an opportunity. Überleg doch mal, was man daraus machen könnte. Und das war auch das erste Mal, dass ich so in dieser Situation war, aus etwas Negativem etwas Positives zu drehen. Und das war ganz spannend. Ich habe mich da hingesetzt und habe überlegt, wie könnte ich das Thema drehen, damit es mir Spaß macht. Habe das dann gemacht und habe es ihm vorgestellt. Und das fand er sehr gut. Dann habe ich als kleiner, braver Doktorand, wie man das so tut, Briefe geschrieben an die Banken, ob sie denn Interesse hätten an dem Thema. Und tatsächlich hatte sich damals die Deutsche Bank gemeldet, die sich mit diesem Thema mangelnder Preistransparenz befasst hatte. Mhm. Der praktische Hintergrund war folgende: Man zahlte früher für sein Girokonto immer für jede Leistung separat. Am Ende des Quartals hast du eine Rechnung bekommen. Ich habe so und so viele Abhebungen gehabt, ich habe so viele Kontoauszüge gebraucht, ich habe so und so viele EC-Schecks, gab es damals noch, ne? Die älteren Semester von uns erinnern sich noch, gebraucht. Und im Grunde war das immer schon ein Dorn im Auge der Verbraucherschützer, weil du nie wusstest, was kommt auf dich zu. Und die Deutsche Bank war damals Vorreiter, nämlich wollte sie eine Flatrate für das private Girokonto einführen. Mhm. Dann kam ich gerade recht, weil das im Grunde der praktische Ausfluss meiner Dissertation war. So, und saß ich irgendwann mal mit der Deutschen Bank zusammen und man fragte mich, ob ich mir denn vorstellen könnte, für die Deutsche Bank zu arbeiten. Fand ich natürlich toll damals. War auch toll.
Und nach deiner Promotion dann, 95?
Gab noch so eine Überlappung im Vorstellungsgespräch. Bat ich doch darum, die Promotion zu Ende führen zu dürfen. Und der zuständige Manager sagte damals, nee, Sie sind jetzt schon viel zu alt. Naja, Lehre, Bundeswehr, 2 Studiengänge, 2 Auslandsaufenthalte, ich war dann knapp 30. Mhm. Und er meinte, es sei doch opportun, bevor ich 30 werde, mit der Arbeit anzufangen. Interessant. Und habe ich dann gemacht, das heißt, ich hatte dann noch in 95 mein Trainee-Programm tagsüber und bin dann am Abend vom Promenadeplatz zur Stabi gefahren oder in die juristische Bibliothek. Da konnte man sehr gut arbeiten. Mhm. War natürlich nichts mit Internetrecherche, von Claude gar nicht zu denken, ja, oder von ChatGPT. Und habe dann die Nächte mehr oder minder durchgearbeitet. Hat sich gelohnt, habe dann meine Arbeit abgegeben und meine Promotion beendet. Ging dann zu meinem damaligen Vorgesetzten und sagte, Mensch, ganz stolz die Promotionsurkunde auf den Tisch gelegt und meine Erwartungshaltung war, dass sich an meinem Gehalt irgendwas verbessert. Da sagte er, das interessiere ihn überhaupt nicht, sondern ich solle weiter meinen Job machen. Das habe ich auch gemacht und das war eine sehr, sehr fruchtbare Zeit, muss ich sagen. Ich habe sehr, sehr viel gelernt. Es war eine Zeit, in der man stolz war, bei einem solchen Institut zu arbeiten. Ich will jetzt nicht sagen, dass das heute nicht mehr so ist, aber die Zeiten waren damals schon anders.
Wie lange warst du dann bei der Deutschen Bank?
Insgesamt 8 Jahre.
8 Jahre. In welchem Bereich?
Erst im Retail Banking und dann im Private Banking. Und das, ich sagte vorhin, das Thema meiner Doktorarbeit hat mich zur Innovation gebracht. Das war der erste Schritt in der Tat. Der zweite Schritt, der dann das Thema Innovation sehr, sehr verfestigt hatte, war, dass ich dann eben irgendwann bei der Deutschen Bank Leiter des Private Banking Centers Maximilianstraße Marienplatz wurde, mit über 1 Milliarde Asset Under Management, Anfang 30. Das war schon toll. Und ich hatte mein Büro an der Maximilianstraße und schaute dann so rechts raus auf Hotel für Jahreszeiten, Bulgari und so Läden, die da waren. Und da gab es früher dieses Trümmergebäude, das man später abgerissen hat, wo heute das Brenners drin ist. Und man hat die Fassade noch stehen lassen. Und dann gab es so ein großes Plakat über das gesamte Gebäude hinweg, so riesig. Und da hat die Deutsche Bank eine Werbung geschaltet zu der Flatrate fürs Girokonto. Und da schaute ich eines Morgens raus und dachte, wow, das ist dein Produkt. Da hast du mitgearbeitet. Wie cool ist das denn? Und es war so der zweite Schritt, der mich emotional in Richtung Innovation und damit Zukunftsfähigkeit gebracht hat. Und ich habe dann noch eine Weile bei der Deutschen Bank gearbeitet und hatte aber immer Kontakt zu einer Werbeagentur, die da involviert war, und habe mich dann irgendwann entschlossen, die Deutsche Bank zu verlassen, um eben mehr oder minder in die Selbstständigkeit zu gehen. Mhm. Also mehr oder minder Startup. Und als ich das meinem Vater erzählt habe, der beschlossen, 10 Jahre mit mir nicht mehr zu reden, weil er das überhaupt sich nicht vorstellen konnte.
Dass man von so einem Institut dann sowas Waghalsiges macht.
Er hat mich immer als Banker gesehen und wollte, dass sein Sohn am liebsten irgendwie Sparkassen- oder Volksbankvorstand wird. Und dann ist er Direktor bei der Deutschen Bank und entscheidet sich zu gehen.
Ganz kurz, während der ganzen Zeit hat sich da das Thema mit dem Institut und Apps schon
das
ergeben?
Kam,
oder
war das kam viel später.
Das kam viel später,
okay. Das kam später, okay. Ja, ich hab dann das erste Unternehmen gegründet und bin dann gewechselt als Vorstand in ein damals neu marktnotiertes Unternehmen, weil es die technologische Ergänzung hatte zu dem, was wir damals gemacht haben. Also wir wurden sozusagen vom reinen Berater zum integrierten Technologiehaus. Hat sich dann aber auch eine gute Erfahrung nicht wirklich als erfolgreich herausgestellt, weil wir einfach mit der Technologie zu früh waren.
Mhm. Hol uns mal nochmal kurz ab, was habt ihr genau gemacht? Also du bist bei der Deutschen Bank raus,
genau.
Hast gegründet und was genau?
Also wir haben eine Ausgründung gemacht und haben dann haben uns im Grunde auf Innovationsberatung fokussiert. Vergleichbar, wenn du das vielleicht kennst, mit IDEO als Designagentur, aber weniger jetzt auf die physische Gestaltung von Produkten, sondern eher in Richtung Dienstleistung. War super spannend, war sehr interessant und dann ergab sich eben die Möglichkeit, in den Technologiebereich zu wechseln. Und das war im Grunde mobile Technologien. Also Mobile Technologies, wir haben damals die erste Mobile Banking App entwickelt, auf Basis der WOP-Technologie.
Wir sind jetzt so 2005 rum?
Anfang der 2000er.
Anfang der 2000er.
Wir haben viel mit SMS-Technologie gearbeitet und haben uns auch sehr stark engagiert in Innovation, in Forschung und Entwicklung. Es war dann aber so, dass wir festgestellt haben, naja, der Markt ist noch relativ früh, haben dann pivotiert, was alles gut war und es kam zu einer feindlichen Übernahme. Die Übernehmenden haben das dann auch büßen müssen, weil sie zumindest zum Teil im Knast saßen dann. War auch eine erste Erfahrung. Es war ein börsennotiertes Unternehmen immerhin, nicht? Und konntest du nicht jetzt so frei entscheiden. Hatte eine tolle anwaltschaftliche Vertretung. Hab in der Phase sehr viel persönlich mitgenommen, aber ich muss sagen, es war auch wahnsinnig anstrengend Anfang 30. Ja. Verantwortlich zu sein für über 400 Mitarbeitern, diese unternehmerische Erfahrung zu machen, zu hoffen, dass der Kunde zahlt am Ende des Monats. Pünktlich, damit du die Gehälter der Mitarbeiter zahlen kannst. Viele, viele schlaflose Nächte. Unglaublich viel Arbeit, Familie zu Hause, zwei kleine Kinder. Das war schon eine extrem belastende Phase für mich. Und dann ergab sich eben die Gelegenheit, das Unternehmen aufzuspalten und zu verkaufen. Und dann kam ich in Kontakt mit einem Venture Capitalisten, den ich in dieser Zeit des neuen Marktes kennengelernt hatte, und er sagte, Mensch, ich habe eine Stiftung gegründet, die Entrepreneurship fördern soll in München. Haben Sie nicht Lust, Gründungsgeschäftsführer zu sein? Das war das Strasch Center for Entrepreneurship, das dann später ein Institut an der Hochschule München wurde, und aus diesem Institut ist dann das erste Institut an der Apps entstanden. Da kam auch der Kontakt dann eine Professorenkollegin von der TU, die früher an der Apps unterrichtet hatte, und die sagte, Mensch, wenn du das vorhast, dann solltest du mal mit der Apps sprechen. Das ist eine sehr, sehr gute Universität. Und ich war so naiv damals, dass ich dachte, Mensch, also vor dem Hintergrund dieser Belastung, also dieser psychischen, aber auch körperlichen Belastung dieses Jobs, der Professor arbeitet ja Dienstag bis Donnerstag und das von 10 bis 12 und von 2 bis um 4. Das habe ich auch in der Tat 3 Monate durchgehalten. Und dann habe ich aber gemerkt, nee, das ist nichts für mich. Ich muss was bewegen. Und
hast du dann nur noch Professur gemacht, tatsächlich eine Zeit?
In dieser Zeit, ja.
Okay, genau. Das war tatsächlich 10,
ja, 12
und früher Nachmittag.
Ich war einer der, ich habe das 3 Monate durchgehalten. Naja, also auf die Uhr habe ich es nicht genau geschaut, aber es war deutlich angenehmer als in der Vorzeit. Hab dann war dann in der Tat einer der ersten in Deutschland, die Entrepreneurship, also Gründungsmanagement, unterrichtet haben. Und das muss man sich mal vorstellen. Wir waren dann jetzt in 2000, Moment, wir sind in 2002. Und der erste Entrepreneurship-Kurs auf der Welt fand in Harvard statt. Hast du eine Idee, wann das war?
90er?
In den 50er.
In den 50er.
Mitte der 50er Jahre wurde in den USA schon How to Start My Business und How to Write a Business Plan unterrichtet in Harvard. Also wir waren in Deutschland damals, kann man sagen, 50 Jahre hinterher.
Ja, wie heute halt auch.
Wie heute in vielem. Und daraus hat sich dann die Connection zu Apps ergeben und habe dann das Draschek-Institut dort gegründet. Habe mich dann aber dort dann nach einigen Jahren von mit einem Kollegen zusammen, wir haben uns dann dort getrennt und ich habe mein eigenes Institut gegründet. Und ich habe vorhin schon gesagt, so hat sich bei mir so ein bisschen dieses Motto, every problem is an opportunity, das ich übrigens in Stanford gelernt habe von einem Kollegen ganz zu Anfang, als ich der ersten Mal in Stanford war, so für mich als Lebensmotto rausgestellt. Und egal, auf welchen Punkt ich zurückgehe in meinem Leben, es hat sich aus jeder Herausforderung eine Chance ergeben. Aus der Tatsache, dass die Sparkasse damals mir keinen Job angeboten hat, hat sich die Opportunität des Studiums ergeben. Aus der Opportunität des Studiums hat sich die Opportunität der Promotion ergeben. Die Herausforderung, dass wir uns nicht auf ein Thema einigen konnten, der Doktorarbeit, hat die Chance zur Deutschen Bank ergeben. Und das hat sich so verfestigt in mir, dass ich mittlerweile fest überzeugt bin davon, dass manche Herausforderungen einfach gut sind, weil sie einem die Augen öffnen, um über die aktuelle Situation nachzudenken und daraus dann neue Entscheidungen zu treffen.
Ich glaube, das ist ein wesentlicher Differenzierungsfaktor auch, ne? Ob man dann, ich sag mal flapsig, ob man dann halt jammert, weil jetzt gerade irgendwas schwierig ist, oder ob man halt eben auch nach diesen Opportunitäten ganz aktiv sucht. Und meines Erachtens beeinflussen die dein Leben ganz maßgeblich, ja, wenn man da irgendwie proaktiv hinterher ist.
Absolut. Und wenn ich Menschen treffe, ich bin mittlerweile so weit, sage ich auch offen, dass ich, wenn ich Menschen treffe, die nur jammern, egal über was du sprichst, ob das im privaten Umfeld, im beruflichen Umfeld ist, dann versuche ich mich so schnell wie möglich von diesen Menschen loszusagen. Das tut mir nicht gut, es raubt mir Energie und das brauche ich nicht. Ich will nicht sagen, dass immer alles einfach ist. Es gab sicherlich auch schwierige Situationen, schwierige Entscheidungen, die jeder von uns in seinem Leben trifft. Ich will auch nicht sagen, dass mir Veränderung grundsätzlich immer sehr, sehr leicht fällt. Ich bin auch nur ein Mensch. Aber wenn ich auf so viele Punkte in meinem Leben, in meinem beruflichen Leben, auch im privaten Leben zurückschaue, und dann muss ich einfach zum Ergebnis kommen, dass ich aus jeder Herausforderung immer wieder eine neue Gelegenheit ergeben kann. Man muss sie nur nutzen und man darf nicht in der Situation der Herausforderung verzagen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste.
Jetzt bist du ja heute mit der Future Factory am Markt unterwegs, machst da verschiedenste Dinge im Bereich Innovation. Jetzt haben wir gerade aufgehört, so bei Apps, Institut und Innovationsforschung etc. pp. Jetzt Future Factory, ist es dazwischen noch was passiert oder wie kam es dann zur Gründung der Future Factory?
Gleiche Situation, every problem is an opportunity. Das Institut, das ich aufgebaut und verantwortet habe, dann bis 2017, hat sich beschäftigt mit dem Thema Innovation und Transformation. So hieß es auch INIT, Institut für Innovation and Transformation. Wir haben sehr eng mit der Industrie zusammengearbeitet, vornehmlich aber nicht ausschließlich produzierende Unternehmen, klassischer deutscher Mittelstand, aber auch größere Unternehmen, da war eine Telekom dabei, eine BASF, es waren viele Familienunternehmen dabei. Und was wir gemacht haben, war im Grunde, und das beschreibt unser damaliges Geschäftsmodell eigentlich ganz gut, wir haben die Ansätze der Innovations- und Transformationsforschung, die ja im Wesentlichen aus den USA kommt, die amerikanischen Kollegen sind da sehr, sehr aktiv, heute noch, Clayton Christensen, David Teese und wie sie alle heißen, die haben wir uns angeschaut und haben überlegt, wie diese Ansätze auf deutsche Unternehmen übertragbar sind. Beispiel, ich war einer der Ersten, der diesen sogenannten Design Thinking Ansatz nach Deutschland gebracht hat. Habe ich gelernt bei IDEO, dem Erfinder, und in Stanford praktiziert, im Rahmen meiner Vorlesungen dort. Und ich kam dann an die Apps zurück und sagte zu meinem Dekan, ich möchte einen Kurs in Design Thinking aufbauen. Und er sagte, Design Thinking, was ist in der Business School? Was ein Quatsch. Ich habe mich dann einfach durchgesetzt und habe es gemacht. Und wir haben diese Ansätze dann genommen und haben sie so adaptiert, dass sie in deutschen Unternehmen funktionieren. Ganz viele andere, Lead-User-Ansatz, Open Innovation. Wie kann Open Innovation in einem deutschen Mittelständler funktionieren? Es war total spannend und gleichzeitig natürlich auch mein Institut finanziert, weil die Unternehmen, die sich dafür interessiert haben, haben Geld auf den Tisch gelegt. Davon haben wir die Doktoranden finanziert und das Institut. Und das hat mir einen sehr engen Kontakt zur Industrie gebracht. Daraus sind auch sehr viele sogenannte Executive Education Programme entstanden. Schon vor 20 Jahren für ganz, ganz spannende Unternehmen von Porsche über Wacker und viele, viele mehr. Und die Gründung der Future Factory, und das war ja deine Frage, sagte ich gerade, ging auch auf so ein Ereignis, das man sehr gut mit Every Problem is an Opportunity überschreiben könnte. Nämlich, ich hatte für ein Unternehmen ein sehr innovatives Executive Education Programm entwickelt. Die Innovation, etwas technokratisch ausgedrückt, lag im Grunde darin, dass wir nicht generische Case Studies verwendet haben, sondern dass wir ganz konkrete Herausforderungen aus diesem Unternehmen in das Executive Education Programm eingebaut haben. Ich habe die Methodik unterrichtet und wir haben dieses konkrete Problem für dieses Unternehmen mit den Führungskräften dieses Unternehmens gelöst. Mhm. Ich fand das damals überzeugend. Der Kunde fand es extrem spannend und wollte das ausprobieren. Und mein Dekan, als ich ihm das vorgestellt hatte, es war immer noch der gleiche, sagte, das ist doch keine Executive Education, das ist doch Beratung. Und dann dachte ich mir, na gut, okay, dann ist das Beratung. Und es war mir vertragsgemäß erlaubt, einen Tag die Woche Dinge zu tun, die ich für richtig halte. Also habe ich die Future Factory gegründet und habe dann Executive Education, wie er es nannte, gemacht. Daraus ist dann sozusagen aus der reinen Executive Education, aus den Anfängen, die dann eher auf der theoretischen Seite unterwegs waren, diese Mischung entstanden zwischen Executive Education und konkreter Beratung. Und in dieser Waagschale hat dann Beratung immer mehr Überhand genommen. Und dann war es dann irgendwann so, dass meine Universität verkauft wurde und das Management mit meinen Themen relativ wenig anfangen konnte, weil sie aus einer komplett anderen Ecke kamen. Und ja, und dann habe ich dann, to cut a long story short, entschieden, 2016 die Apps zu verlassen und mich auf dieses Thema Beratung zu konzentrieren.
Das hat sich ja dann auch ganz gut ergeben, oder?
Das war toll. Also auch da wieder, every problem, es geht irgendwo nicht weiter, warum auch immer, hat sich eine neue Opportunität aufgebaut. Dann kam Corona ja nach einer Weile, das war dann für mich keine einfache Zeit. Ich glaube, wie für alle Berater in Anführungszeichen.
Und, außer, dass man nicht mehr so viel reisen müssen.
Ja, man konnte gar nicht mehr reisen, aber der Nachteil war, man hat natürlich auch die Kunden nicht mehr wirklich erreicht. Also die bestehenden schon, aber nicht mehr die neuen, die man gerne hätte. Und dann tut man natürlich das, was man tun kann, nicht als Unternehmer. Und dann kam dann das Jahr nach Corona und das war dann so der klassische Ketchup-Effekt. Du haust 10-mal auf die Flasche und es kommt nichts und beim 11. Mal kommt der ganze Inhalt. Mhm. Und das ist schön, das macht mir riesig Spaß, weil ich mir einfach auch eine Position erarbeitet habe, die mir erlaubt, auch mal wirklich zu sagen, wie es funktioniert und wie es nicht funktioniert. Diese Seniorität brauchst du, du brauchst natürlich auch das Vertrauen und du musst natürlich bewiesen haben, dass du ein Projekt erfolgreich zu Ende bringen kannst. Mhm. Aber in meinen Themen ist es vielleicht auch manchmal notwendig zu sagen, finde ich nicht gut. Mhm.
So, jetzt ist das eine One-Man-Show oder ist das ein Team oder wie seid ihr aufgestellt?
Also rein faktisch ist es ein Team, aber jetzt eher auf der flexiblen Basis, also Freelance-Basis, wenn du so möchtest, weil die Projekte immer einen Kern haben, den ich sehr gut abdecken kann. Und mir hat mal ein Kollege gesagt, mein Problem sei, dass ich mich viel zu sehr in die Projekte operativ einbringe. Mag sein, dass es aus seiner Sicht ein Problem war. Für mich war das einfach das, was mir Spaß gemacht hat. Und dann sind wir wieder bei diesem Bauchgefühl. Und wenn ich bei etwas Spaß habe, dann mache ich es auch. Und dann entsteht so dieser Dreiklang, weiß nicht, ob du von dem schon mal was gehört hast, Vision comes to Passion, Passion comes to Creativity. Wenn ich weiß, wo ich, und Vision muss jetzt nicht notwendigerweise irgendwas highly sophisticated sein, es kann einfach nur sagen, ich weiß, was mir Spaß macht, dann kommt die Leidenschaft dafür, und wenn die Leidenschaft kommt, dann da ist, dann kommt auch irgendwo der Erfolg. Und das möchte ich auch ehrlich gesagt gar nicht aufgeben. Aber es gibt auf der anderen Seite natürlich immer unterschiedliche Industrien. Es gibt immer unterschiedliche, vor allem auch in der produzierenden Industrie, viele technische Grundlagen, die du mit einbeziehen musst. Das kann ich als Betriebswirt gar nicht. Mhm. Und dann habe ich sozusagen meine Kollegen, die sich um das Thema Financial Model im Operativen kümmern, die sich um das Thema Market Research kümmern, die sich um das Thema HR kümmern etc. Und die binde ich dann eben fallweise.
Mhm. Was sind jetzt so die typischen Projekte? Also sind es dann Strategiethemen, sind es Produktthemen? Weil Innovation ist ja ein breiter Begriff. Um was geht es jetzt da beispielsweise konkret? Sind es dann irgendwelche Automobilzulieferer, die, keine Ahnung, in die E-Mobilität transformiert werden? Oder sagen wir, wann rufen dich jetzt Kunden spezifisch an?
Was man über alle Projekte, glaube ich, so als Überschrift drüber schreiben könnte, ist der Begriff der Zukunftsfähigkeit. Also es geht bei mir immer um Zukunftsfähigkeit. Zukunftsfähigkeit von Unternehmen. Und am Ende des Tages würde man auf Neudeutsch sagen, es ist immer Topline. Also Zukunftsfähigkeit nicht durch finanzielle Restrukturierung oder organisationale Restrukturierung, sondern in erster Linie um die Frage, wohin kann ich meine Kernkompetenzen übertragen? Kann ich sie weiterentwickeln, inkrementell? Kann ich sie in andere Anwendungsbereiche übertragen, oder kann ich sie durch neue Technologien wettbewerbsfähiger machen und vielleicht dann, und das ist die höchste Kunst der Innovation bekanntlich, durch Kombination neuer Technologie, neuer Anwendungsfelder bis hin zur Entwicklung neuer Geschäftsmodelle. Und ich glaube, so, das ist so ein bisschen meine Kernkompetenz. Wenn Unternehmen ein Produkt evolutorisch verbessern möchten, dann glaube ich, können das die Unternehmen heute sehr gut alleine. Da brauchen sie mich nicht dazu. In dem Moment, wo aber der Veränderungsgrad, weil neue Technologien, weil neue Märkte, vielleicht auch weil unternehmenskulturelle Veränderungen notwendig werden, kommen, dann komme ich ins Spiel. Also so hat sich, glaube ich, über die Jahre diese Fähigkeit gebildet bei mir, Menschen unterschiedlicher Auffassung zu integrieren und sie zu motivieren, vielleicht sogar auch an der einen oder anderen Stelle zu begeistern, Veränderung zu wagen, was immer am Ende rauskommt. Das können Projekte sein, die Innovation systematisieren, also der Aufbau eines oder Entwicklung eines Innovationsmanagementsystems, in dem die Rahmenbedingungen vorgegeben sind, die strategischen Leitplanken, Verantwortlichkeiten definiert sind, Prozesse, Strukturen definiert sind, in dem dann neue Produkte, neue Dienstleistungen entwickelt werden oder neue Technologien eingesetzt werden. Das können wirklich übergreifende Transformationen dann sein. Und in erster Linie heißt ja Transformation mal nichts anderes als, kommt ja von transformare, lateinisch, in eine neue Form überführen, ein Unternehmen in eine neue Form überführen. Und dann sind wir bei den Fällen, die im Wesentlichen, aber nicht ausschließlich im Moment in der Automobilindustrie tatsächlich, insbesondere in der Zulieferindustrie auftreten, durch zwei Dinge getrieben. Einerseits durch die generell sinkende Nachfrage. Wir wachsen in Europa nicht, die Bevölkerung wächst nicht. ein Auto ist ein grundsätzlich sehr, sehr gutes Produkt, egal von welchem Hersteller es kommt. Das kann man mal ein paar Jahre fahren. Und vor dem Hintergrund der aktuellen konjunkturellen Situation entscheiden sich logischerweise viele Menschen dann, ihr Auto länger zu fahren. Das heißt, der Absatz sinkt, das wissen wir, oder zumindest steigt er nicht, je nach Marke. Und zweitens natürlich der Shift zur Elektromobilität, von dem sich viele OEMs viel versprochen haben, wahnsinnig viel Geld investiert haben, der aber ob der mangelnden Offenheit des Marktes einfach nicht in der Geschwindigkeit kam, wie man es erhofft hatte. So, das zieht sich dann durch die Wertschöpfungskette nach hinten durch. Die Zulieferer haben entsprechende Investitionen getan, aber wir wissen, im Shift zur Elektromobilität brauche ich noch, und das muss man sich mal vorstellen, ungefähr ein Drittel der Wertschöpfung gegenüber einem Verbrennerfahrzeug, weil schlichtweg die Komplexität viel geringer ist. Ein Elektromotor hat viel weniger Teile. Die gesamte Antriebseinheit ist wesentlich weniger komplex. Also haben viele Zulieferer, vor allem die mit hohem Verbrenner, also Combustion Exposure, heute ein riesiges Problem. Das lesen wir in der Zeitung täglich. Und dann habe ich die stehe ich vor der Frage, was mache ich mit diesen Kapazitäten?
Ja, kann ich die retten?
Also ja, grundsätzlich, also es gibt bestimmte Voraussetzungen natürlich. Transformation läuft nicht immer. Die klassische Denke des Strategen ist ja fix it, sell it, close it. Ja, fix it heißt, ich restrukturiere. Mhm. Gut, das funktioniert heute bei den wenigsten Zulieferern noch wirklich signifikant, weil die einfach extrem durch die Reihe extrem professionell aufgestellt sind. Also du kannst da nicht mehr viel Kosten einsparen. Kannst du keine Kosten mehr
rausnehmen. Nee, das ist schon ziemlich. Das kenne ich aus meinen Restrukturierungsprojekten noch, wenn du dann an die typischen Sachkosten ran willst. Ich meine, dann, keine Ahnung, dann kaufst du weniger Klopapier ein oder.
Jo, 10% gehen so, immer, sagt der
genau, Restrukturierer,
aber das gelernt, ja.
Aber die Musik spielt ja im Rohertrag oben.
Nein, ja. Die Zitrone ist mehr oder weniger ausgequetscht. Ja. Sell it, das ging vor vielen Jahren noch, da gab es noch Investoren, die sich so einen auslaufenden Zulieferstandort gekauft haben. Das ist dann vielen Zulieferern ein, zwei Jahre später auf die Füße gefallen, weil die es natürlich auch nicht geschafft haben, was kann ein Private Equity, wenn er an der Form nichts ändert, Stichwort Transformation, wenn er das nicht tut, sondern das alte Geschäft weiterbetreibt, was kann er besser als der alte Eigentümer? Close it ist die dritte Alternative, ist gleichzeitig mit Abstand in Deutschland die teuerste Alternative. So, grundsätzlich gibt es einen vierten Weg, den ich mal vereinfacht Geschäftsmodellinnovation nenne. Also die Frage, welche Kernkompetenzen habe ich und was sind die technischen Kompetenzen eines Standorts, was sind die Skills und Capabilities der Menschen, die dort arbeiten, welche Infrastruktur habe ich und welches Match mit welcher Industrie außerhalb der Automotive-Industrie gibt es? Ja, und wenn man ein Automotive Zulieferstandort hat, der mechanische Fertigung macht, ja, gibt es Getriebe baut, ja, gibt es andere Industrien, naja, die auch Antriebe brauchen, ja, das die Verteidigungsindustrie ist, ob das Robotik ist, Medizintechnik, was auch immer.
Gibt's da irgendein cooles Projektbeispiel, wo du sagst, das war so ein richtiger Kracher, den wir da gelandet haben?
Ja, gibt's schon. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich nicht was verrate, was ich nicht verraten darf. Aber es gibt ein sehr interessantes Beispiel, das man auch sehen kann. Ich sage jetzt nicht den Namen, aber es ist eine Beteiligung einer Industrieholding, die im Blechbiegen unterwegs waren. Die haben Gehäuse, sehr hochwertige Gehäuse für Kaffeemaschinen, für Kaffeevollautomaten gemacht, waren sehr abhängig von diesem Kunden. Damals gefühlt 80%, 90% des Umsatzes mit diesem Kunden. Wenn der viele Kaffeemaschinen gekauft hat, ging es diesem Unternehmen gut. Sie wenig Kaffeemaschinen verkauft, war schlecht. Und das Unternehmen sollte eigentlich geschlossen werden. Und ich habe dann gesagt, gebt uns ein halbes Jahr. Ich möchte mit dem Team vor Ort ein neues Geschäftsmodell entwickeln. Dieses Unternehmen hat meines Wissens heute noch diesen Kunden, fertigt also noch die alten Produkte, anteilmäßig immer weniger. Die Hauptprofitabilität generiert sie aus der Medizintechnik. Gehäuse Anforderungen, Hygieneanforderungen. Eine Kaffeemaschine hat ein Gehäuse, die ist ausgeschnitten, weil das sind Displays und ähnliche Bedienteile. Hat man auch in der Medizintechnik in vielen Geräten. Das ist jetzt sehr vereinfacht ausgedrückt und man kann sagen, ja, das ist ja nicht so einfach. Nein, es ist auch nicht einfach. Aber wenn man klare USPs hat, was die technischen und personellen Kompetenzen angeht, dann lohnt es sich auf jeden Fall zu probieren. Denn schließen ist teuer, verkaufen funktioniert nicht mehr und restrukturieren ist oft das Ende der Fahnenstange erreicht.
Holt dich bei sowas dann die existierende Geschäftsführung rein? Weil da könnte ich mir ja vorstellen, dass die vielleicht sagen, die besten Ideen haben natürlich wir und da wollen wir uns jetzt nicht von jemandem extern reinreden lassen. Oder wer sind die Auftraggeber? Oder holt dich auch mal ein Investor rein, der dann sagt, du guck dir das und das Portfoliounternehmen mal genauer an, weil da kann es ja dann auch oftmals knirschen, glaube ich, ne, auf der Absolut. Hohen Ebene, wo du dann Absolut. Unterwegs bist.
Ja, also im Wesentlichen sind es die Unternehmen selber. Es kommt auch mal vor, dass eine Bank anruft und sagt, wir haben da einen Fall, da sind wir nicht happy mit. Hatte ich auch mal vor einiger Zeit. Und dann habe ich mit dem Geschäftsführer dieses mittelständischen bayerischen Automobilzulieferers telefoniert und habe ihm geschildert, was ein vierter Weg sein könnte. Und dann habe ich heute noch im Ohr, dass er mir sagte, ja, verstehe ich grundsätzlich, aber wir waren immer Automobilzulieferer, wir können gar nicht anders. Da habe ich gesagt, naja, das sagen Sie jetzt, weil Sie es ja noch nie probiert haben. Ja, brauchen wir nicht probieren, wir wissen das. Und damit war das Gespräch auch beendet. So viel zum Thema Veränderungsbereitschaft. Also in den überwiegenden Fällen sind es die Verantwortlichen im Unternehmen, oft dann in der Tat auf Vorstandsebene oder auf Ebene des Top-Managements. Und dort braucht es natürlich die Einsicht, diese Veränderung zu wagen. Na, das funktioniert nicht von unten nach oben. Das funktioniert zumindest im Initial immer nur von oben nach unten. Wenn oben jemand ist, der sagt, hey, wir müssen einen Standort schließen, weil wir keine Beschäftigung mehr haben. Wir müssen die Leute freisetzen. Bevor wir das tun, lass es uns doch probieren, ob es einen Weg gibt. Selbst wenn wir nichts finden, haben wir das Argument auch gegenüber der ja in der Regel sehr gut organisierten Arbeitnehmerschaft, auch der Gewerkschaften, zu sagen, schaut her, wir haben alles versucht. Wir haben mit denen gesprochen, wir haben mit denen gesprochen. Ihr habt keine Kernkompetenz, die überzeugt oder es passt einfach aufgrund der konjunkturellen Lage nicht. Aber selbst wenn man scheitert, hat man einen Wert geschaffen. Und dieser Wert, der drückt sich dann natürlich auch in den späteren Verhandlungen im Zweifel positiv aus.
Gab es Projekte, wo du mal auf Granit gebissen hast und irgendwann dann gesagt hast, jetzt machen wir hier nicht weiter?
Ja, definitiv. Definitiv. Nicht so viele, Gott sei Dank, aber einige. Ich erinnere mich an ein sehr prägendes Erlebnis. Ich will jetzt nicht sagen, welches Unternehmen, aber wir kennen es alle. Paketzulieferbranche, CAP-Branche. Wir alle schon mal Pakete von ihm bekommen haben, im Zweifel zu Hunderten. Wir haben dort Innovationen versucht, neu aufzustellen. Die CAP-Branche macht jedes Jahr mehr Umsatz, aber verdient jedes Jahr weniger Geld. Und die Frage war, wie können wir zusätzliche Wertschöpfung generieren? Und dieses Unternehmen hatte, ich glaube, 7 oder 8 Geschäftsführer und einen CEO. Und wir haben verschiedene Aspekte erarbeitet, die sich verändern mussten, unserer Auffassung nach. Haben das der Geschäftsführung vorgestellt und haben gemerkt, es gibt wesentliche Hürden bei diesen Verantwortlichen. Der Hintergrund war, die waren alle so Ende 50, Anfang 60, zum Teil Mitte 60, also rentennah, würde man heute sagen. Und sie waren incentiviert nach dem EBIT. Warum sollte jetzt heute jemand etwas verändern? Warum sollte jemand heute investieren, wenn dann der Nachfolger irgendwann erntet? Also ich muss als heutiger Geschäftsführer verzichten. Ich muss vielleicht auch Schmerzen aushalten, weil Veränderungen und das kann man, glaube ich, grundsätzlich sagen, nur dann wirklich wirksam sind, wenn sie auch Schmerz verursachen. Also warum soll ich mir heute Schmerz zufügen, wenn ich keine Möglichkeit habe, aus dem Upside nachher, aus dem Erfolg zu profitieren? Und dann habe ich zu dem CEO gesagt, das macht keinen Sinn. Wir präsentieren jetzt das Ergebnis in der Geschäftsführungssitzung. Sie werden jetzt eine Abstimmung machen und dann haben wir das Ergebnis schwarz auf weiß. Es waren 9 Geschäftsführer, weil die Abstimmung war 5, dagegen 4 waren für weitermachen. Und dann habe ich gesagt, das ist die Entscheidung, wir machen nicht weiter. Mhm. Mhm. Es hat sich in der Branche generell nicht viel getan. Die Entwicklung ging weiter in den letzten 6, 7, 8 Jahren. Immer mehr Umsatz, immer weniger Erfolg und Profitabilität. Ist leider heute noch so.
Kann man, klar, als Veränderungsbereitschaft in der Geschäftsführung, top-down und so, ist wahrscheinlich jetzt, sagen wir mal, das Hauptthema, was am Ende so einen Erfolg herbeiführt von so einem Projekt oder nicht. Gibt es sonst noch irgendwie, keine Ahnung, Organisationsstrukturen oder Ähnliches, die Innovation wirklich fördern? Also weil im Sinne, sagen wir, jetzt hast du viele silo-gesteuerte Unternehmen, klassische Management-Theorie, keiner redet miteinander, Unternehmen wird irgendwie in vertikalen Strukturen geführt, aber Prozesse laufen ja irgendwie horizontal durchs Unternehmen. Gibt es irgendwie andere Faktoren, wo du sagst, das begünstigt Innovation grundsätzlich mal, neben dem Top-Management, was veränderungsbereit ist?
Ja, lass mich aber erstmal erklären, warum Innovation zumindest Innovation in einem höheren Veränderungsgrad, also nennen wir sie einfach mal radikale Innovation oder die Neugestaltung eines kompletten Geschäftsmodells.
Meinte ich hier genau.
Ja. Warum uns das heute so schwer fällt? Deutlich schwerer fällt übrigens als amerikanischen Unternehmen. Es ist nämlich in erster Linie eine kulturelle Frage. Wenn wir mal zurückschauen in die bis in die Wirtschaftswunderzeit, Unternehmen haben damals etwas neu geschaffen, weil einfach nichts da war, haben sich Produkte entwickelt, haben diese Produkte in den Markt gebracht und haben sie über Dekaden hin immer optimiert. Ob das ein Auto ist, ob das ein Haushaltsprodukt ist, was auch immer, auch Dienstleistungen, haben sich evolutorisch weiterentwickelt. Diese Unternehmen haben sich fokussiert in ihrem kulturellen Verständnis. Und Kultur bedeutet ja immer die Werte und Normen, die wir definieren für unser Verhalten. Und die Ausrichtung war sehr, sehr stark auf Beständigkeit, auf Replizierbarkeit. Also Millionen von Produkten in gleichbleibender Qualität zu fertigen. Das hat dazu geführt, dass die Unternehmen sich eben sehr strikte Prozesse und Strukturen gegeben haben, ja, um eben diese Replizierbarkeit zu erlangen. Das war rational und damals auch richtig. Aber das, was damals richtig war, in Zeiten des beständigen Wachstums, ist heute unsere Bremse. Weil wir schlichtweg verlernt haben, Entscheidungen unter Risiko einzugehen. Und viele Unternehmen haben neben diesem Effekt des Silo-Denkens, ich weiß es am besten und der Kollege in der Sparte B, C, D kann mir sowieso nichts über mein Geschäft erzählen, warum soll ich mit dem reden? Hat sich das in eine Richtung entwickelt, dass Manager verlernt haben, um es mal kurz zu fassen, alleine unter Unsicherheit eigenständig Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen wurden delegiert, aber nicht nach oben, sondern ins Kollektiv. Immer größere Abstimmungsrunden, immer größere Gremien, hier noch eine Konsensrunde, da noch eine Konsensrunde, bis man am Ende sagen konnte, wir sind alle einer Meinung, so machen wir es. Was in der damaligen Zeit jetzt nicht grundsätzlich falsch war, das darf man auch nicht verteufeln. Es ist nur heute nicht mehr das richtige Instrument, vor allem, weil es letztendlich viel zu lange dauert. Und die Frage ist, ob 10 Menschen einen besseren Input geben können als ein Manager, der sich als unternehmerischen Manager versteht, seinen Markt kennt, seine Mitarbeiter kennt, seine Kompetenzen kennt und sagt, okay, wenn das so und so ist, dann entscheide ich jetzt das und das zu tun. Und das ist heute immer noch zu spüren. Hinzu kommt, dass diese Manager-Generation, die heute noch in der Verantwortung sitzt, dass das die Babyboomer sind, ja, also meine Generation, ja, oftmals, die ja nie wirklich Krisen erlebt haben. Wir haben ja nie wirklich existenzielle Krisen erlebt. Okay, da gab es die Finanzkrise 2008, 2009. Die war dann mehr oder minder schnell vorbei. Aber eigentlich sind wir ja in einer Zeit beruflich groß geworden, die mehr oder minder von kontinuierlichem beruflichen und unternehmerischem Erfolg geprägt war. Und diesen Menschen jetzt heute zu sagen, pass auf, alles das, was du die letzten 30 Jahre gemacht hast, das musst du im Grunde von oberst zu unterst kehren. Ja? Mhm. Ihr müsst, dann komme ich auf deine Frage der Organisation zurück, ihr müsst eure Organisation so aufstellen, dass sie in der Lage ist, flexibel und schnell unter Risikoaspekten zu entscheiden, Risiken also nicht mehr zu minimieren, sondern Risiken aktiv zu managen. Dazu braucht ihr neue Instrumente, dazu braucht ihr zusätzliches Wissen. Ihr könnt es nicht nur von euren Managern einfordern, ihr müsst diese Menschen auch qualifizieren dafür. Und was ganz eindrücklich ist, ist, die Zahl hat sich jetzt gerade noch mal ein bisschen verschlechtert zu unseren Ungunsten sozusagen. Amerikanische Unternehmen geben dreimal so viel Geld aus für Weiterbildung wie deutsche Unternehmen. Das muss man wissen, in den USA ist das Preisniveau etwas höher, selbst wenn man es ums Preisniveau oder um den Preisniveauunterschied bereinigt, bleibt da immer noch mehr als das Doppelte über. Das spricht auch Bände, was die Wertigkeit von Weiterqualifizierung von Menschen in vielen Unternehmen angeht. Ich will nicht sagen in allen Unternehmen, aber es begegnen mir schon sehr häufig, wo ich ja sehr viel mit Executive Education, mit Weiterbildung zu tun habe. Viele Unternehmen sagen, ach ja, jetzt gebe ich da viel Geld aus, um meine Manager weiterzubilden, dann sind sie schlau und dann gehen sie. Also habe ich den Kostenaspekt, aber ich betrachte nicht die Ertragsseite, also die Art des Upside, das ich habe von motivierten und wissenden Menschen. Mhm. Und das ist das, was uns bei diesem, so ein zweiter Faktor, der uns behindert bei diesen großen Veränderungen.
Mhm. Okay, verstanden. Aber das hat ja dann schon eine sehr, sehr menschliche Komponente. Also absolut. Du hast dann wahrscheinlich auch eine wahnsinnige Coaching-Funktion. Also es geht jetzt weniger um irgendwie fachliche Begleitung und irgendwie tiefgründig. Gut, da hast du deine Experten dafür, aber deine Rolle ist ja dann wahrscheinlich schon eine Aufbrechfunktion antrainierter Normen und Ansichten, die in so einem Management vorhanden sind, oder?
Es ist beides. Also ich glaube, der eine Vorteil ist, dass ich als jemand gesehen werde, der end-to-end einen solchen Veränderungs- oder Innovations- oder Transformationsprozess begleiten kann. Heißt, von der Methodik, von den Prozessen, Strukturen, die ich brauche, auch die organisationalen Aspekte, Governance-Aspekte, aber auch das Mitnehmen, und das ist der zweite Strang sozusagen, das Mitnehmen der Menschen. Mhm. Und das schafft man, indem man Narrative darstellt, dass man Menschen positive Beispiele zeigt, dass man offen auch über Risiken spricht. Wie gesagt, es geht nicht darum, Risiken zu minimieren, sondern es geht darum, Risiken zu managen. Dass ich den Menschen aufzeige, wie sie dieses Risiko ganz hands-on managen können, zum Beispiel durch kleine Schritte und dieses agile Überprüfen. Wir haben viel mit Agilität zu tun gehabt, als dieser Begriff noch gar nicht explizit in der Welt war. Insofern habe ich mich dann irgendwann mal gewundert, wie intensiv das Thema Agilität in der Literatur und auch in der populärwissenschaftlichen Literatur behandelt wird, so nach dem Motto, Alter, ist ja eigentlich nicht wirklich was Neues, haben wir doch schon immer gemacht. Wer in Innovation nicht agil ist, ist nicht erfolgreich gewesen, und das galt schon vor 30 Jahren, wie gesagt. Menschen abzuholen, Menschen im persönlichen Austausch dafür zu gewinnen, diesen Weg mitzugehen, gelingt manchmal schneller, manchmal ist es schwierig, manchmal ist es eine sehr harte Nuss und manchmal gelingt es auch gar nicht. Und dann muss man auch die Konsequenz ziehen und muss dann diesen Menschen sagen, dass sie vielleicht in einer anderen Aufgabe besser aufgehoben sind.
Mhm, verstanden. Stichwort Methodik nochmal. Folgt jedes Projekt, sage ich mal, einem ähnlichen Ablauf bei euch? Weil ihr habt ja wahrscheinlich etablierte Werkzeuge, Methoden, Dinge, wie ihr an sowas rangeht? Wie kann man sich das vorstellen? Sind es Workshop-Serien? Sind es, was weiß ich, macht ihr jetzt viel mit KI schon? Oder wie sieht so ein Projekt in der Praxis dann aus?
Grundsätzlich gibt es das. Ich würde mal sagen, das beste Bild ist das des Baukastens. Es gibt verschiedene Module, die wir haben, die wir einsetzen, je nachdem, wie das Projekt ausgestaltet ist. Nur wenn es um eine Weiterentwicklung eines Produktes geht, eine technologische, dann kommen verschiedene Module zum Einsatz. Wenn es so eine Standorttransformation ist, gibt es verschiedene Module und die folgen eigentlich einem Prinzip, das durchaus jeder nachvollziehen kann. Das ist also jetzt keine High Technology. Wichtig ist, wie man diese einzelnen Module ausgestaltet, ja, und welche Bedeutung sie haben. Ne? Die Instrumente sind, ja, das sind mal Workshops, das sind Gespräche, Austausch, kleinere Runden mit den entsprechenden Mitarbeitern, um die Kernkompetenz zu definieren. Das ist viel im persönlichen Gespräch, also im Austausch, das Hinterfragen, wie meinst du das? Kannst du das nochmal erklären? Wo ist die eigentliche Herausforderung, um dann dieses Bild der Kompetenz immer klarer zu bekommen? Die erste Frage zur Kompetenz ist immer, was könnt ihr? Wir können Getriebe bauen oder wir können elektronische Komponenten bauen oder wir können Kaffeemaschinengehäuse bauen. Nein, das meine ich nicht. Abstrahiert, lasst uns das vom Produkt abstrahieren. Was sind die technologischen Kernkompetenzen? Ach so, und dann verstehen so Schritt für Schritt die Menschen, wo wir hin müssen. Und irgendwann ist es dann so, dass die Menschen es verstanden haben und es läuft dann immer mehr auf Kundenseite und du kommst so von der Moderation, dem Coaching, dem Mentoring, würde ich eher sagen, immer mehr in die koordinierende Rolle hinein, bis es dann auch hineingeht in einen klassischen M&A-Prozess zu begleiten, die Interessenten anzusprechen, die Verhandlungen zu führen etc.
Verstanden. Vielleicht noch mal so zu deinem persönlichen Weg, jetzt auch gerade mit Future Factory, dir macht das ja offensichtlich sehr, sehr viel Spaß und dich challenged das jetzt auch. Sagen wir, ist das jetzt so das Thema, was du die nächsten 20 Jahre, 30 Jahre machen willst oder bitzelt dich noch irgendwas anderes im Bauch, ja, wie wir vorhin besprochen haben, was dann vielleicht noch kommen könnte?
Ja, also ich hoffe nicht, dass ich in 30 Jahren noch arbeiten, das hätte ich fast gesagt, arbeiten muss. Das ist ja bei mir, es ist ja kein Müssen. Also ich bin ja froh, dass ich das tun kann, was ich heute tue.
Das hält dann ja auch wahrscheinlich am Zahn der Zeit.
Merkt hast, macht mir das unglaublich viel Spaß. Und wenn man so eine Anerkennung erfährt seitens der Kunden, dann fällt die ja nicht vom Himmel. Das heißt, du musst ja einfach bei mir, sag ich mal, die letzten 20 Jahre habe ich da hingearbeitet. Ja? Ein Unternehmen greift nicht einfach zum Telefon und ruft mich an und sagt, ich brauche ihre Hilfe. Das muss man schon selber anstoßen. Wie es weitergeht, ich weiß es nicht. Ich habe mir, und auch das folgt ja dem Prinzip, das ich vorhin geschildert habe, ne? Jetzt keine Gedanken gemacht, wie das weitergeht. Wir haben zwei Kinder. Vielleicht hat unser Sohn Spaß, da einzusteigen, aber der ist jetzt gerade fertig mit seinem Master, der soll jetzt erstmal seinen Weg gehen und dann schauen wir, wie sich das entwickelt. Und ganz ehrlich, da fällt mir ein, there's no innovation for innovation's sake. Also Veränderung der Veränderung willen. Im Moment bin ich glücklich und ich kann mir vorstellen, dass das noch eine ganze Weile so weitergeht. Sicherlich wird sich das, was wir tun und wie wir es tun, verändern. Du hast vorhin das Stichwort KI gebracht. Das ist ein großer Treiber auch für das, was wir tun. Hilft uns ungemein, gerade in diesen Innovationen oder Veränderungen mit hohem Neuigkeitsgrad, wo du immer in neue Märkte analysieren musst, wo du neue Technologien analysieren musst. Da setzen wir heute schon sehr, sehr stark KI ein. Aber wir sind bei weitem noch nicht so weit, dass sie die Lösung ausspuckt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wir haben es noch nicht probiert. Aber wir in diesen einzelnen Modulen setzen wir eigentlich fast immer.
Mhm. verstanden. Jetzt sind wir ja viel im Private Equity unterwegs oder im Private Equity Umfeld unterwegs und jetzt es zeichnet sich gerade ein spannender Trend ab, dass ja die Bewertung von Softwareunternehmen eher nach unten geht, logischerweise durch das ganze KI-Thema. Und jetzt vermuten viele, oder man sieht es teilweise auch schon in den Daten, dass jetzt wieder ein Run auf die klassischen Asset-Heavy-Unternehmen stattfindet. Ich habe da auch irgendwas gelesen, so eine CNC-Maschine wird halt nicht so schnell von KI ersetzt oder irgendwie sowas, war mal die Überschrift von einem Artikel. Das heißt, es kann ja sein, dass jetzt viele Investoren wieder so in den klassischen produzierenden Mittelstand gehen. Ja. Mit deiner Erfahrung jetzt, was rätst du diesen Investoren, die in sowas wieder rein investieren wollen? Jetzt auch gerade vor diesem Thema, wie transformiere ich so ein Unternehmen? Was sind die ersten Schritte? Worauf muss ich vielleicht an der Due Diligence achten? Gibt es da so 4, 5 Kernaspekte, wo du sagen würdest, guck da wirklich unbedingt hin?
Guckt in der Due Diligence auf das Transformationspotenzial. Mhm. Und damit nicht nur auf die auf das Restrukturierungspotenzial, also das Kostensenkungspotenzial, sondern schaut euch an, was die Kernkompetenzen dieses Unternehmens sind. Schaut euch an, wie entwickelt sich der Markt, in dem dieses Unternehmen heute unterwegs ist. Das ist in der Regel Standard, nicht, bei der Due Diligence. Schaut aber bitte, und das machen noch viel zu wenige, finde ich, schaut euch die Kernkompetenzen abstrahiert vom gegenwärtigen Produkt an und überlegt euch, wie das Match mit anderen Industrien, anderen Anwendungsfeldern innerhalb dieser Industrien sein könnte. Das ist etwas, was noch meines Erachtens viel zu wenig Bedeutung hat, innerhalb einer Due Diligence. Gut, oft wird sie unter Zeitdruck gemacht. Man versucht, die wesentlichen Daten des Heute zu analysieren, was ja definitiv notwendig ist. Deswegen meine Aussage, nehmt euch die Zeit, zumindest grob anzuschauen, wie das morgen ausschauen könnte, aus dem ganz einfachen Grund. Wenn ich heute investiere, dann tue ich das, um Unternehmenswertsteigerung zu schaffen. Die kann ich durch Restrukturierung schaffen, zu einem gewissen Teil, aber im Wesentlichen kommt der Unternehmenswert aus dem, was das Unternehmen an profitablen Umsätzen macht. Und die müssen nicht notwendigerweise aus dem kommen, was das Unternehmen heute macht. Oftmals wissen das gerade jüngere Unternehmen einfach aus einer gewissen Opportunität heraus gegründet worden. Aus dieser haben sie sich eine Technologie entwickelt. Und man ist so beschäftigt, gerade in kleineren Unternehmen, weil man die Ressourcen auch gar nicht hat, mit dem Abwickeln der Aufträge für diese Kunden, sodass oft gar nicht mal aus böser Absicht oder aus Verweigerung neuer Opportunitäten einfach schlicht die Zeit und die Ressourcen gar nicht da sind, sich dazu Gedanken zu machen. Und da könnte ein Investor aus meiner Sicht auch sich positionieren, weil wir wissen ja, interessante Targets finden viele Investoren gut. Ne? Und da würde ich jetzt aus Sicht des Unternehmens auch mir mal den anschauen, der mir vielleicht sagt, hey, hast du schon mal da und darüber nachgedacht? Lass uns doch mal schauen, ob das nicht eine Opportunität ist. Ja, also im Sinne der Unternehmenswert steigen.
Mhm. Ja, so eine Art Transformationsidee, ne? Dass man zum Beispiel sich von den klassischen Märkten löst und auch von den klassischen Zahlen löst und mal überlegt, okay, was hat das Unternehmen eigentlich für Kernkompetenzen und was kann ich damit vielleicht zukünftig machen?
Ja. Und sowas muss man auch nicht oversophisticaten, sage ich mal. Sowas kann man in 1,5 Tagen, 2 Tagen maximal kann man sich schon ein recht gutes Bild machen. Das ist dann noch nicht wirklich stabil und natürlich noch nicht, wie es wirklich mit detaillierten Zahlen untermauert. Aber da kann man sich schon mal ein Bild machen, was mögliche neue Anwendungsfelder sind, behaupte ich. Länger braucht man da nicht zu.
Spannend. Haben wir noch irgendwas vergessen aus deiner Sicht?
Sicherlich noch viel zu erzählen, aber ich fand deine Fragen sehr spannend und hoffe, ich konnte sie einigermaßen verständlich und nachvollziehbar beantworten.
Dann sage ich auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Kommen und ja.
Dankeschön. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, bei euch zu sein.
Eine innovationsreiche weitere Zeit. Ja.
Dankeschön. Dankeschön, euch auch.
So, das war jetzt ein sehr spannender Ausflug in die Welt der Transformation und Innovation von einem wahrhaftigen Veteran auf diesem Gebiet. Ganz herzlichen Dank an Professor Dr. Peter Russo fürs Vorbeischauen. Und wenn ihr auch weiterhin so spannende Einblicke haben möchtet, dann schaltet auch unbedingt das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Finance Data People. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und fürs Zuschauen.